Es gibt ja so Bibelverse, die sind recht beliebt auf so Bibelspruchkarten, also so kleinen Kärtchen, die man weitergibt zum Geburtstag oder zu einem besonderen Anlass, wo man dann ermutigt wird, gestärkt wird, herausgefordert wird. Vielleicht ist es auch mal was zum Auswendiglernen. Manchmal beschäftigt man sich gar nicht so damit, wo steht eigentlich dieser Bibelvers. Und so ein beliebter Bibelvers, um den geht's heute auch, der steht in 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Vielleicht kennt ihr das auch im Lutherdeutsch, denn die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Die Elberfelder übersetzt, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Also es geht um die Augen Gottes. Ja, und das ist schön. Wir Menschen übersehen ja viel. Ja, manchmal auch sogar Sachen, die direkt vor einem liegen. Ja, ich suche da manchmal irgendwie die Butter auf dem Tisch. Sie steht direkt vor mir und ich sehe sie nicht. Vielleicht hast du das auch mal erlebt. Und bei Gott, wenn der etwas schaut, der sieht wirklich alles. Und seine Augen sind unterwegs, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und es geht um diese zwei Seiten. Ja, einmal der Mensch, der ungeteilt mit dem Herz zu Gott ausgerichtet ist. Und auf der anderen Seite Gott, der den Menschen sieht. So, das ist interessant. Das ist hier generell so beschrieben. Da geht es nicht nur um Israel, sondern es geht um die ganze Erde, das ganze Land, um Menschen, die sich nach Gott ausrichten, ihn suchen und ihm ganz vertrauen. Und ich habe schon gesagt, manchmal ist das bei Bibelversen so, ja, man hört sie dann, bekommt sie als Geburtstagsvers, fühlt sich ermutigt. Aber es ist auch eine Hilfe, wenn man ein bisschen schaut, in welchem Zusammenhang steht das denn überhaupt da. Da bekommt man viel, viel mehr mit. Und ihr ahnt es, heute ist der Zusammenhang ein König. Warum ahnt ihr das? Jedenfalls, die heute nicht das erste Mal da sind. Weil wir haben gerade eine Predigtreihe, die geht durch die Könige des Alten Testaments. Wir behandeln nicht alle Könige, aber doch einige. Und das letzte Mal hatte ich dieses Arbeitsblatt so verteilt, ja, wo man da so sieht, was gab's denn für Könige im alten Israel. Wer das jetzt nicht dabei hat, manche haben das extra in ihre Bibel hineingetan und so weiter, die nehmen das jetzt jedes Mal mit, weil es geht auch nächstes Mal wieder um einen König. Manche haben das aber jetzt nicht mit, es liegt hinten aus auf einen Tisch, da kann man sich das also gerne nochmal mitnehmen, weil das ist ein ganz schöner Überblick über die Könige im Nordreich. Da sehen wir, die sind hier schwarz eingezeichnet, das waren alles Könige, die nicht mit Gott gelebt haben. Als erstes Jerobeam, das letzte Mal hatten wir uns also mit Jerobeam befasst. Inzwischen wird auch verteilt hinten diese Übersicht, wer die noch braucht, kann sich vielleicht melden. Und dann kann man die so durchreichen. Das ist sehr nett von den Leuten, die hinten sitzen. Also könnt ihr auch bekommen. Das letzte Mal haben wir uns also beschäftigt mit dem Jerobeam, dem ersten König des Nordreiches. Und heute beschäftigen wir uns mit dem König, der dieses Bibelwort zu hören bekommt, nämlich von einem Propheten Hanani, der dieses Bibelwort ihm sagt. Und das ist der König Asa. Ich habe den mal hier so rot eingekreist. Ihr seht also nicht genau den Namen, aber glaubt mir das einfach, der rot eingekreiste ist Asa, sonst können wir das mal ein bisschen heranbeamen. Und der war noch relativ am Anfang nach der Teilung, also so um das Jahr 900 vor Christus hat er in etwa gelebt und der war der Urenkel von König David und der Urenkel von Salomo, ja, also das ist praktisch die Linie von David. Und wir hatten das letzte Mal auch gesehen, es gab so zwei Reiche, dann das Nordreich und das Südreich. Und der König Asa, der war also König im Südreich. Und der bekommt also dieses Bibelwort, was manche auch so auf Bibelkarten bekommen. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Kann man gut auch auswendig lernen. Ja? Also wenn du dir was merken willst für nächste Woche, dann diesen Bibelvers, 2. Chronik 16, Vers 9. So, jetzt schauen wir uns mal diesen König an, was wir von dem erfahren. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, was wir in diesen drei Kapiteln, 2. Chronik 14, 15 und 16, alles lesen können. Die Predigt soll auch etwas kürzer sein als letzte Woche, weil wir wollen nachher noch einiges vom Herzwerk hören. Das ist sehr schön, dass wir das heute tun können. Aber so ein paar Bibelverse werde ich daraus vorlesen. Wie wird der Asa vorgestellt? In 14, Vers 1 lesen wir, und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Ja, da haben wir wieder die Augen Gottes, die alles sehen und alles erkennen. Und da steht über ihn drin, er tat, was gut und recht war in den Augen Gottes. Ja, wenn man so von den Königen liest, manchmal ist ja interessant, wie waren die jetzt erfolgreich, politisch gesehen, ja? Welche Städte haben sie ausgebaut, welche Bauwerke haben sie errichtet, wie groß war ihr Reichtum und so weiter. Wenn man die Klatschpresse mag, interessiert man sich vielleicht dafür, was gab es für Skandale im Königshaus, ja? Das gibt's ja heute auch manchmal. Was Gott wichtig ist, wie war das Herz, wie war die Einstellung von dem König zu Gott? Die wichtigste Frage überhaupt. Die wichtigste Frage auch bis heute, ja. Wie ist deine Einstellung Gott gegenüber? Und bei Asa sehen wir, er tat, was gut und recht war. Das ist wichtig. Weiß nicht, ob du so in letzter Zeit ein Klassentreffen besucht hast, ja, wo man sich trifft und schaut, was aus einem geworden ist. Ich muss zugeben, meins ist schon lange her, aber vielleicht war das bei manchen kürzlich. Und ich habe mir dann so sagen lassen, da tauscht man sich dann halt doch aus, was ist so im Leben geworden, wie viele Kinder und was hat man so erreicht und wie war das mit der Karriere und sowas alles, ja. Für Gott ist besonders wichtig, hast du eine Beziehung mit ihm oder nicht? Kann sein, dass du beim Klassentreffen gar nicht so angeben kannst, dass andere viel bessere Geschichten zu erzählen haben. Die schönste Geschichte ist, die es gibt, wenn Menschen sich nach Gott ausrichten und tun, was gut und recht ist in den Augen Gottes. Ja, und das erlebt eben dieser Asa auch, obwohl man muss sagen, von seinem Hintergrund, der hatte keine optimalen Bedingungen. Seine Eltern waren nicht gläubig. Die haben nicht mit Gott gelebt. Also wir lesen das extra von der Königinmutter in Kapitel 15, Vers 16 lesen wir von ihr, dass sie den Götzendienst gefördert hat. Von dem Vater Abia lesen wir auch, dass er nicht nach Gott gefragt hat. Also eigentlich ganz schlechte Startbedingungen für den Glauben. Ja, also keine guten Vorbilder. Und mir sagte mal einer, du Jan, du hast es ja so gut, deine Eltern sind gläubig, die Familie ist gläubig, bei mir geht das nicht, weil ich habe keine gläubige Familie. Also mit dem Glauben weiß ich nicht, ob das funktionieren kann. Und dieses Beispiel von Asa zeigt doch, du kannst eine Beziehung mit Gott haben, auch wenn du keine gläubigen Eltern hast. Auch dann, wenn du ganz schlechte Startbedingungen hast, kannst du nach Gott suchen und mit Gott Gemeinschaft haben. So, und dann lesen wir, dass dieser Glaube von dem Asa Auswirkungen hatte. Also das war nicht so eine Theorie, irgendwie so eine Bestätigung oder so, ist gläubig, Taufurkunde oder was man da auch immer mitbringen kann, sondern bei ihm hat das wirklich Auswirkungen im Leben gehabt. Ja, echter Glaube hat Auswirkungen im Leben. Und das lesen wir in Vers 2 und Vers 3. Und er, Asa, beseitigte die fremden Altäre und die Höhen und zerschlug die Gedenksteine und hieb die Ascherim um. Also da geht es um Götzen. Ja, Aschera, Götzenbild. Ja, er ist also gegen die Götzen im Land vorgegangen und dann macht er noch mehr. Und er sagte zu Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen und das Gesetz und das Gebot tun sollten. Ja? Also auf der einen Seite, man kann sich fragen, warum gab es da so viel Aschera-Götzen und so weiter. Ja? Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ihr irgendjemand kennt, der eine Aschera zu Hause hat. Ja? Das ist heute nicht so modern. Ja? Aber das war eben ein Gott in der Umgebung damals. Ja, und da hat man halt so eine Aschera gehabt und aufgestellt, weil die Umgebung prägt. was der Umgebung wichtig ist, das prägt. Und heute gibt es auch Götzen, ja, Geld und Karriere und alles, was wichtiger ist als Gott, kann Götze werden. So, und damals war das halt die Aschera, die Fruchtbarkeitsgöttin. Und da geht er gegen vor. Und er lädt Menschen ein, Gott zu suchen und sagt, das Wichtigste ist, dass ihr Gott kennenlernt. Das ist am wichtigsten. Und das ist sehr schön, dass wir das hier so lesen können von ihm. So, wie geht's weiter mit dem Asa? Also er hatte einen recht guten Anfang, aber zum Glaubensleben gehört auch Anfechtung. Ja, es gibt kein Glaubensleben, ohne dass Anfechtung kommt. Es sei denn, du bekehrst dich kurz vorm Sterben, aber auch das kann eine Anfechtung sein. Aber sonst gehört zum Glaubensleben immer auch Anfechtung und Herausforderung. Und ich finde das so schön, einfach zu sehen und zu lernen von anderen, die Vorbilder geworden sind und trotz Anfechtung dran geblieben sind. Und das sehen wir auch beim König Asa. Das war also ein kleines Königreich und auf einmal kommt eine überwältigende Militärmacht an. Das lesen wir dann in den Versen 8 und folgende, dass der Kuschite Serach zog gegen sie aus mit einem Heer von 1000 mal 1000 Mann und 300 Wagen. Also eine riesige Heeresmacht kommt da an. Jetzt ist die Frage, wie reagiert dieser König Asa? Was macht er? Und da gibt es einen ganz tollen Bibelvers dann, Vers 10. Und der Asa rief zum Herrn, seinem Gott, und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Denn du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Ja? Also da sehen wir ein ganz tiefes Vertrauen mitten in dieser Anfechtung, das er zu Gott hat. Er geht ins Gebet und Gebet ist ja ein Eingeständnis auch, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Gott und dieser Gott ist groß und der ist stark und der kann helfen. Ja, und so geht dieser Asa ins Gebet und wir merken da ein ganz tiefes Vertrauen. Ja, also der hätte bestimmt das Lied mitgesungen, was wir vorhin gesungen haben, du bist mein Zufluchtsort, ja, ich berge mich in deiner Hand. So erlebte das dieser König Asa. Und Gott greift tatsächlich ein und schenkt Sieg über die Feinde. Und wir lesen dann in Kapitel 15 von einer sehr wirkmächtigen Predigt. Ja, da gibt es einen Propheten, der dann auftritt, der Asaja, der Sohn Obeds, in Kapitel 15, Vers 1. Der hält dann eine Predigt und diese Predigt, die hat Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob du dich an eine Predigt erinnern kannst. Ich hoffe es, dass du dich an eine Predigt erinnern kannst, wo du sagst, die hatte wirklich Auswirkungen in meinem Leben. Ja, ich muss zugeben, viele Predigten vergesse ich. Ja, bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Aber dann gibt es Predigten, da kann ich mich noch jahrelang später erinnern. Warum? Ja, manchmal war es sehr eindrücklich. Ja, aber manchmal war es auch so, wo ich mir was vorgenommen habe oder wo es direkt in mein Leben so hineingesprochen hat, ja, dass es nicht nur eine Woche verändert hat oder ein bisschen, sondern dass es ganz massive Auswirkungen hatte. Ja. Also und so eine Predigt hält eben dieser Asaria, der Sohn des Obed. Und wir sehen, das war so eine richtige Ermutigungspredigt. Ich lese nur den Vers 7 von Kapitel 15. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Okay, ich denke, so ähnliche Predigten gab es öfter mal, aber diese Predigt, die hat dann wirklich starke Auswirkungen gehabt. Die Predigt ermutigt nämlich den König Asa und der wiederum ermutigt dann das Volk, ja. Also das ist interessant, wenn man selber ermutigt ist, kann man andere auch gut ermutigen. Und so hat das eben Auswirkungen für viel mehr. So sehen wir, dass das Volk Gottes sich gegenseitig ermutigt und zwar ganze Sache mit Gott zu machen. Ja, sie schließen dann einen Bund vor Gott, sie wenden sich Gott zu, sie dienen ihm. Und man könnte ja sagen, boah, so viel Arbeit und sowas. Ja, aber es heißt dann, in Vers 15, Kapitel 15, Vers 15. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen, und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Er schaffte ihnen Frieden ringsumher. Das hat mich erinnert an dieses Wort vom Herrn Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Ja? Matthäus 11, Vers 28. Ja? Menschen wenden sich Gott zu und er schenkt ihnen Ruhe. Hier war das politische Ruhe, also sie haben wirklich auch äußerlichen Frieden dann gehabt. Aber was der Herr Jesus verspricht, ist Ruhe mit Gott, Frieden mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Das ist was, wozu er einlädt, ja. Wo Menschen dann erkennen, mit Jesus habe ich das Größte und Beste und Schönste gefunden, was es gibt. Da können die bei dem Klassentreffen die anderen noch so viel aufzählen. Ich kann ja auch einiges aufzählen. Aber das Schönste und Beste, was man gefunden haben kann, ist den Herrn Jesus selber. So, und die mussten damals noch viel opfern, ja. Also die haben damals dann, in Vers 11 lesen wir das, die haben dann 700 Rinder geopfert und 7000 Schafe und so weiter, um Gott zu zeigen, wie wichtig er ihnen ist, ja, und um auch für ihre Sünden einzustehen und auch ihre Schuld einzustehen. Ja, und der Herr Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wir müssen nicht mehr opfern. Er ist das Opfer. Er hat das Opfer gebracht. Das ist so schön, dass der Herr Jesus das gegeben hat. Also wir sehen, wir lesen gerade im Hauskreis Rabenau die Apostelgeschichte durch. Und das ist so schön zu sehen, wenn Menschen sich bekehren, dann ist davon berichtet, dass sie sich gefreut haben. Und hier war auch eine riesige Freude, ja, wo man gemerkt hat, für die Menschen, da geht es nicht einfach nur um Äußerlichkeiten, sondern das Herz ist berührt, weil sie Beziehung mit Gott haben können. So, und dann kommen wir in Kapitel 16. Und das Kapitel 16 ist ja dieses Kapitel, wo dann dieser Vers ist, wo dann es heißt, ja, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und es gehen Jahre ins Land, viele, viele Jahre. In Kapitel 16, Vers 1 heißt es, im 36. Jahr der Regierung von Asa, der war also ziemlich lange König, viele Jahre sind ins Land gegangen. Aber von seinem Glauben war auf einmal in Kapitel 16 nichts mehr zu merken. Nichts mehr zu merken. Der war so, früher so aktiv, hat Menschen aufgefordert, Gott nachzufolgen. Und in Kapitel 16, da kommt es auch wieder zu Anfechtung. Ja, es kommt zu Auseinandersetzung mit dem Nordreich. Ja. Im Nordreich hat zu dieser Zeit der König Bascha regiert. Ja, dieser König, der ohne Gott gelebt hat. Da steht hier Basea, also die Aussprache ist unterschiedlich. Aber dieser König, der hat nicht mit Gott gelebt und der riegelt die Grenze zum Südreich ab. Und es gibt so militärische Aktionen. Und in dieser Situation erinnert sich der Asa nicht mehr an Gott, sondern er sagt, ich habe doch Möglichkeiten, Bündnispolitik zu machen und ich kriege das schon hin und ich mache einfach mit den Syrern, mit den Aramäern einen Vertrag, dann wird der schon eingreifen im Nordreich, in Israel und die regeln das dann schon. Und genauso passiert das, er muss natürlich viel Geld vom Tempel abgeben und so weiter. Was er vergisst, Gebet, Gemeinschaft mit Gott, das ist nicht mehr da. Das äußerlich klappt das auch, ja. Also wenn man dann schaut, war das erfolgreich, war das nicht erfolgreich, wenn man das nach politischen Gesichtspunkten sagen würde, war erfolgreich, hat ja geklappt, was er wollte. Das heißt, der Nordreichkönig, der muss dann wirklich aufhören, weiter das Südreich zu bekämpfen, sondern er muss sich dann um den anderen Krieg mit den Syrern kümmern. Aber was Gott wichtig ist, das Herz, das hat der Asa vergessen. Und dann kommt dieser Prophet zu ihm Und in diesem Zusammenhang der Prophet Hanani, der kommt dann zu ihm und sagt, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um den treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Warum hast du nicht gebetet? Warum hast du in dieser Situation Gott vergessen? Und leider ist es dann so, dieser König reagiert nicht so wie David. Bei David lesen wir ja, wo der Prophet Nathan kommt, dass ihm bewusst wird, ja, das war falsch, dass ich mit Bathseba geschlafen habe, dass ich den Uria umgebracht hat. Er bittet Gott um Vergebung. Aber das macht der Asa hier nicht, sondern es heißt dann Vers 12, Kapitel 16, Vers 12, und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Vorher bringt er den Propheten noch ins Gefängnis, Vers 10. Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, in den Block. Und er war deshalb wütend auf ihn. Also, und dann in Vers 12 heißt es, und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So, jetzt ist es okay, wenn man Ärzte erholt und medizinische Unterstützung in Anspruch nimmt. Das ist ja toll, dass es da gibt. Wir lesen ja auch von dem Arzt Lukas im Neuen Testament, ja, der geliebte Arzt, der Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte geschrieben hat. Was aber das Problem war, der hat einfach damit gerechnet, ich brauche Gott nicht. Das Gebet war ihm gar nicht mehr wichtig. Und das ist das, was diesen Text so traurig macht, dass er nicht mehr dieses Vertrauen zu Gott hatte, du bist mein Zufluchtsort, sondern dass er dieses Vertrauen einfach in alle möglichen anderen hatte. Ja? Und der Text erinnert daran, bleib dran, bleib im Glauben dran. Wenn du einen guten Anfang gemacht hast, ja, und im Lauf der Zeit ist trotzdem die Gefahr, nicht mehr an Gott zu denken und ihn wichtig zu nehmen. Sondern das ist wichtig, das immer im Blick zu haben, die Beziehung mit Gott zu pflegen. Ich kenne einen Christen, der hat mir dann erzählt, ja, vor 30 Jahren, das war noch richtig schön mit Gott. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, da ist viel passiert und so weiter. Aber inzwischen war er verbittert und hat zwar noch an Gott geglaubt, ja, das schon. Aber man hat wenig gemerkt noch von dieser Begeisterung, die mal gewesen ist. Und wir können das als Gebetsanliegen für uns mitnehmen. Herr, schenk mir dieses Suchen nach dir, nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern mein Leben lang, dass ich dir nachfolge. So, und so ist dieser Asa jetzt ein Beispiel auf dieser Liste von den Königen, die einen guten Anfang gemacht haben, deshalb gelb, aber dann doch kein gutes Ende hatten. Kein gutes Ende in dem Sinne, dass sie Gott nicht mehr so vertraut haben. Und das ist auch für uns wichtig, das im Blick zu haben. Was wir uns, denke ich, merken können, ist dieser Bibelvers. Musst du jetzt nicht auswendig lernen, aber vielleicht erinnerst du dich nächste Woche trotzdem dran. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Amen.